der Scheibe geklebt, weil die einfach so Waves gemacht haben und so, keine Ahnung, einfach Hip-Hop getanzt haben, so wie es aus dem Fernsehen getanzt hat. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Ja, geil. Das war einfach so geil. Ich bin nicht mehr in meinen Kurs zurückgegangen und habe einfach nur an der Scheibe gehangen und habe die ganze Zeit zugeguckt. Und als er dann rauskam, irgendwie als der Kurs vorbei war, habe ich ihn halt total belästigt dann. Was macht ihr da? Es tut mir so leid. Ich weiß, du willst was trinken, aber keine Ahnung, hast du kurz Zeit? Und was ist das genau? Und wann machst du diesen Kurs? Wie heißt der Kurs? Woher hast du gelernt? Gibt es mehr von deinen Kursen? Machst du Workshops? Kannst du nach Frankfurt kommen? So hat sich das dann entwickelt.
Podcast Brody.
Miriam Schönauer gründet im Jahr 2000 die mobile Tanzschule Dance in FFM und im Jahr 2011 den Verein Urban Culture Support. Im Jahr 2014 kommt es dann zu einem deutschlandweit einmaligen Projekt, einer IHK-zertifizierten urbanen Tanzausbildung. Außerdem organisiert sie weiterhin Veranstaltungen wie Battles, Workshops, Camps, Festivals bis hin zu Theaterstücken. In Podcast Brudi Nummer 33 sprechen wir darüber, wie die Hip-Hop-Kultur sie zur Gründerin gemacht hat, welche bürokratischen und szenespezifischen Hürden ihr dabei begegnen und was eine gute Tanzlehrerin oder Veranstaltung ausmacht.
Podcast Brudi.
Herzlich willkommen zu Podcast Brudi Nummer 33. Ich freue mich, meine nächste Gästin begrüßen zu dürfen, Miriam Schönauer von Dance in FFM.
Hallo, danke schön.
Hi, wie geht es dir?
ja, gut.
Sehr schön. Ich freue mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir werden heute ein bisschen über deinen Verein, über die Tanzschule reden. Mhm. Aber für den Beginn würde ich mit einer ganz offenen Frage einsteigen wollen und dich fragen, was Hip-Hop-Kultur bzw. Hip-Hop für dich bedeutet. Welche Assoziationen kommen da in deinen Kopf?
Okay. Es bedeutet eigentlich Freiheit für mich. Also es hat mich von Anfang an fasziniert, als ich das erste Mal damit in Berührung gekommen bin, auch durchs Tanzen, beziehungsweise auch so ein bisschen durchs, vielleicht durchs Auflegen auch. Das hat mich einfach fasziniert und das hat, ich wollte das schon immer machen. Ich wollte schon immer irgendwie tanzen oder mich hat auch DJing interessiert, Auflegen. Mich hat auch das Malen, also Graffiti interessiert. Nur zu meiner Zeit gab es noch nicht irgendwie so, wie soll ich sagen, Angebote irgendwie in Jugendhäusern. Ich wusste auch gar nicht, was das ist und dass es die Hip-Hop-Kultur ist. Ich wusste nur, dass mich das voll fasziniert hat und dass, mir das irgendwie frei vorkam. Also, dass man machen kann, was man will, dass man was Künstlerisches macht, dass man irgendwie frei ist und nicht so gebunden, wie zum Beispiel in einem Tanzstil wie Ballett oder so, was ich auch zu der Zeit auch faszinierend fand, wo mich dann auch Hip-Hop interessiert hat, aber es war halt, ich war dann mal in einem Ballettkurs, aber es war alles so, du hast halt so viele Regeln gehabt und es hat mir nicht so gefallen und deswegen fand ich das andere Tanzen, was ich so gesehen habe, damals noch im Fernsehen, MTV und so, fand ich einfach total cool und das hat für mich irgendwie Freiheitsassoziation gehabt, so im Kopf, so, ich kann machen, was ich will. Kann aber, also es ist natürlich schon, es ist Kunst und es ist was Schönes. Natürlich gibt es dann auch Schritte oder Bewegungen, die so dazugehören, aber es schien halt so, als ob es nicht so viel Regeln hat wie andere Sachen. Mhm. Ja, genau. Also wie im Musikunterricht zum Beispiel. Also ich habe damals auch Flöte gespielt. dass du also so das typische deutsche Kind, dass du halt irgendwie so einem Regelwerk folgen musst, das fand ich halt immer schon doof. Ja. Das schien mir im Hip-Hop irgendwie anders zu sein.
Geil. Also jeder Gast sagt immer irgendwas anderes dazu, wenn ich die Frage stelle.
Ja, okay.
Und das mit der Freiheit wurde bis jetzt noch nicht so vorangestellt. Finde ich sehr spannend.
Okay.
Ich habe auf der Homepage gelesen, dass du mit circa 22 irgendwie angefangen hast zu tanzen.
Genau.
Wie bist du dann überhaupt damit in Berührung gekommen? Also wie ist die Kultur zu dir gekommen?
Also Tanz generell hat mich schon immer interessiert. Mhm. Wie gesagt, so zu meiner Jugendzeit gab es ja auch noch kein Internet und diese ganzen Sachen. Ich komme aus Bad Homburg, wobei ich jetzt nicht irgendwie aus der reichen Ecke komme oder so, leider. Mhm. Vielleicht leider, keine Ahnung. Und da gab es halt, ja, who knows. auf jeden Fall gab es da halt sowas wie Jugendhäuser auch gar nicht. Also wir hatten so einen evangelischen Kirchentreff oder so, wo wir dann Pizza gebacken haben. Und ich bin eigentlich nur durchs Fernsehen dann, also wie gesagt, so Viva, MTV, da irgendwie drauf gekommen, dass ich dann Videos gesehen habe, wo irgendwelche Leute getanzt haben. Und dann habe ich das auf Videokassette aufgenommen und habe es halt vor und zurück gespult und fand das total geil und wollte das irgendwie immer machen, aber es gab einfach nichts. Ich habe zu der Zeit geturnt, also ich habe lange Zeit geturnt, von, ich glaube, mit 6 Jahren habe ich angefangen, bis ich 16 oder 17 war. Hab dann auch so ein bisschen Ballett gemacht. Das hat mir, wie gesagt, überhaupt nicht gefallen. Das mit dem Turnen habe ich gerne gemacht, aber ich musste dann auch immer Wettkämpfe machen und das habe ich halt voll gehasst. Mhm. Also habe ich da auch aufgehört dann irgendwann, weil meine Trainerin hatte dann damals auch aufgehört. Und habe eigentlich immer sowas gesucht, auch so in diese Richtung Sport und tänzerisch, und habe nicht wirklich was gefunden. Und dann als ich angefangen habe zu studieren erst, habe ich eine Tanzgruppe gesehen. Da habe ich nämlich im Jugendhaus am Bügel gearbeitet. Mhm. Also so als Hausaufgabenhilfe-Mädchen für alles, neben meinem Studium. Das war aber, glaube ich, auch direkt im ersten oder zweiten Semester. Und da habe ich eine Tanzgruppe gesehen bei einer Veranstaltung war das Brentano-Bad? Ich weiß es gar nicht mehr. In einem Schwimmbad auf einer Mädchenveranstaltung. Mhm. Also nur für Mädels war das offen. Ja, und die haben getanzt, so aus heutiger Sicht eigentlich total, also nicht wirklich qualitativ gut, aber damals war ich so geflasht und ich wusste einfach, ich will unbedingt tanzen. Und dann habe ich überall gesucht, in Fitnessstudios und keine Ahnung, in Vereinen, und ich habe nicht wirklich was gefunden. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich halt dorthin, also diese Gruppe, die da getanzt hat, die hat wohl in der Tanzszene trainiert, im Westbahnhof, das ist so eine Tanzschule, ich glaube, die gibt es auch heute noch. Und die hatten, das hat sich aber auch nicht Hip-Hop genannt, sondern irgendwie Streetdance oder so. Und dann wollte ich da hingehen, weil ich nichts anderes auch gefunden habe. Und ich konnte einfach nicht, weil ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe. Und ich musste halt arbeiten, um auch mein Studium zu finanzieren, weil ich auch schon alleine gewohnt habe. Und dann habe ich irgendwie ein Jahr später, habe ich dann nochmal irgendwie Kontakt aufgenommen und hatte halt auch meine Arbeit dann zu einem anderen Zeitpunkt. Und die haben halt immer noch da trainiert und dann bin ich da hingegangen. Und die Trainerin da ist auch gleichzeitig noch in ein Fitnessstudio gegangen in Höchst, wo ein Ami unterrichtet hat. Das ist, wie gesagt, aus heutiger Sicht so der komplette Scheiß eigentlich. Ja? Aber damals fand ich es halt mega geil und war halt alles, also total anders als alles, was sonst angeboten wurde. Weil wenn du irgendwo hingegangen bist, in einem Verein zum Beispiel, und hast in die Hip-Hop-Stunde, wenn es überhaupt eine gab, dann war das Jazz oder sowas auf Hip-Hop-Musik oder Modern auf Hip-Hop-Musik. Also es war einfach, es gab kein Angebot. Das war wirklich das Einzige, was ich gefunden habe. Und so habe ich im Prinzip angefangen. Und dann bin ich immer zweimal die Woche, einmal in dieses Fitnessstudio, einmal halt zu der Tanzszene. Und es hat mich einfach so fasziniert und ich habe überall gesucht, wo ich noch mehr finde. Habe, wie gesagt, in Frankfurt nichts gefunden. Da war ich halt 21 dann, knapp 22. Mhm. Und bin dann irgendwie auf das Tanzhaus NRW in Düsseldorf gekommen. Das hatte mir eine Bekannte von einem guten Freund empfohlen. Bin dann da hingefahren für Workshops. Und das war aber auch alles so in dieser selben Richtung, also so, weiß ich nicht, Choreografie tanzen, Show tanzen mit so ein paar Hip-Hop-Elementen. Hab auch das erste Mal, als ich da war, extra gefragt, habt ihr noch irgendwelche anderen Kurse? Habt ihr so richtige Hip-Hop-Kurse? Nee, haben wir gar nicht. Wir haben nur diesen Workshop jetzt am Wochenende und auch so in nächster Zeit nichts. Als ich dann da war, ich weiß nicht, ob du das Tanzhaus NRW kennst oder für alle, die es nicht kennen, in Düsseldorf, die machen relativ viel so in der urbanen Tanzszene. Also im Prinzip hat der Takao, der dort auch arbeitet und diese Szene eigentlich so da betreut hat, auch mit aufgebaut. Mhm. Also zumindest so ein bisschen, ich will nicht sagen kommerzieller, aber öffentlich. Es gab natürlich schon ganz viele Leute, die vorher was gemacht haben. Aber er hat das irgendwie so gebündelt und hat da wirklich was aufgebaut, dass du auch hingehen konntest, Workshops machen konntest, feste Kurse. Die haben Jams gemacht, Battles und so weiter. In dem Sinn, in dem Maß hat es vorher keiner gemacht. Und die haben so richtige Studios, wo du halt so reingucken kannst durch das Fenster, so richtig Tanzstudio-mäßig. Und da haben an diesem Wochenende waren noch ganz viele Workshops. Und in einem Kurs war er mit seinem Kurs, den er nachgeholt hat. Mhm. Deswegen war das auch kein offizieller Workshop oder Kurs, weil ich ja vorher gefragt hatte. Und ich habe es halt gesehen in der Pause und bin einfach nicht mehr in meinen bezahlten Workshop, der auch echt teuer war, zurückgegangen. Weil das, keine Ahnung, ich habe da an der Scheibe geklebt, weil die einfach so Waves gemacht haben und so, keine Ahnung, einfach Hip-Hop getanzt haben, so wie es aus dem Fernsehen getanzt hat. Ich krieg jetzt noch Gänsehaut. Ja, das war einfach so geil. Ich bin nicht mehr in meinen Kurs zurückgegangen und habe einfach nur an der Scheibe gehangen und habe die ganze Zeit zugeguckt. Und als er dann rauskam, irgendwie als der Kurs vorbei war, habe ich ihn halt total belästigt dann. Was macht ihr da? Es tut mir so leid. Ich weiß, du willst was trinken, aber keine Ahnung, hast du kurz Zeit? Und was ist das genau? Und wann machst du diesen Kurs? Wie heißt der Kurs? Woher hast du gelernt? Gibt es mehr von deinen Kursen? Machst du Workshops? Kannst du nach Frankfurt kommen? So hat sich das dann entwickelt. Und so bin ich halt in Kontakt gekommen mit dieser Szene dann, die auch noch dort total jung war. So Takao hatte da auch erst angefangen zu unterrichten und hat irgendwie kurz vorher auch erst mit französischen Tänzern oder auch mit dem Organisator von Juste Debout, was ein relativ großes Battle ist, so wenn Leute die Szene kennen, dann kennen sie auch Juste Debout mit dem Bruce, hatte er vorher Kontakt geknüpft und war auch noch ganz am Anfang, aber halt einfach schon viel weiter als ich. Also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Und in Frankfurt gab es halt einfach gar nichts. Also ich habe zumindest nichts gefunden vorher. Ich habe halt wirklich überall geguckt. Nichts Offizielles, ne? Also dass du irgendwo hingehen kannst, außer Breaker. Die gab es halt schon so an ein paar Ecken. Was mich auch fasziniert hat, aber ich wollte halt Hip-Hop tanzen. Und deswegen, ja, genau. So hat es angefangen.
Also wirklich aus der Leidenschaft und so Neugierde. Ich muss wissen, was das ist. Gibt es da mehr?
Genau.
Geil.
Und er hat es halt gemerkt, dass ich halt so voll wissensbegierig war und voll hinterher war. Und ich habe ihn dann halt auch ein paar Mal, ich habe zu dem Zeitpunkt schon unterrichtet, aber auch nicht hauptberuflich, also mehr so nebenher, neben meinem Studium auch. Auch für das Jugendhaus zum Beispiel, dann Jugendhaus am Bügel, wo ich ja gearbeitet, also nebenher als Studentin gearbeitet habe. Für meine Schüler habe ich ihn dann geholt. Und natürlich auch mit dem Gedanken, geil, ich muss nicht nach Düsseldorf fahren. Mhm. Ich habe auch nicht viel Geld gehabt so. Ich spare mir das sozusagen, er kommt hierher, gibt einen Workshop und ich kriege den Workshop umsonst, weil, ne, also 20 Leute nehmen teil und entweder ich zahle nur einen kleinen Teil oder ich kriege ihn sogar umsonst, weil dann halt mehr Leute mitmachen und vor allem, ich habe nicht diese Kosten hinzufahren, vielleicht da auch zu übernachten und so. Das war so der Beginn halt und der war dann halt so geflasht, dass ich halt so voll am Start war und voll hinterher war, dass er mir angeboten hat, ich darf halt zu seinem Kurs immer donnerstags umsonst kommen, ich muss keine Gebühren zahlen, weil ich ja diesen weiten Anreiseweg habe. Richtig geil. Und dann bin ich halt ein Jahr lang, immer donnerstags, habe ich mir dann freigehalten, bin ich dann halt mit dem Zug dahin gefahren. Ja.
Geil.
Das war richtig cool, ja.
Dedication. Ja. Sehr geil. Du hast im Jahr 2000, wenn ich das richtig recherchiert habe, Dance in FFM gegründet. Mhm. Nennt sich Mobile Tanzschule.
Genau.
Wie viel Zeit ist vergangen quasi so von deinem Startpunkt, wo du quasi gemerkt hast, das ist mein Ding, da will ich unbedingt was machen und hier in Frankfurt gibt's nichts, bis zu dem Punkt, wo du gesagt hast, da muss irgendwie eine Tanzschule her.
Also ehrlich gesagt gleich von Anfang an, weil es ja direkt von Anfang an so war, dass ich selber nichts gefunden habe. Also ich hätte gerne Anschluss gehabt an irgendjemanden, irgendeine Institution oder so. Aber es war einfach nichts da und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, also nach meinem Studium wusste ich wollte nicht in diesem Bereich arbeiten, ich habe BWL studiert und dann war mir klar, es auf gar keinen Fall fühle ich mich da irgendwie wohl.
Sei
ich habe ich habe halt viel auch nebenher gearbeitet, wie gesagt, ich musste das Ganze ja auch finanzieren, auch in Banken, in der Unternehmensberatung und ja, habe dann halt irgendwie gemerkt, das ist es nicht und dann kam halt auch erst nach dem Beginn meines Studiums, kam ja im Prinzip erst diese wirkliche Begegnung mit dem Tanz auch, ne, mit der Hip-Hop-Kultur, auch wenn es mich vorher fasziniert hat, aber ich habe das nie auch wirklich so live gesehen. Und dann war eigentlich gleich klar, okay, ich will da irgendwie was machen, ich will da was bewegen. Ich habe dann am Anfang noch irgendwie Jobs nebenher gemacht, das heißt irgendwie Promotion und was man halt alles so macht als Student. Und habe dann aber diese Tanzschule schon gegründet, weil ich gesehen habe, es ist nichts da. Und ich will halt irgendwie Gleichgesinnte haben oder ich will dann auch irgendwie unterrichten, auch dass ich besser werde. Also es stand noch nicht mal dieses, ich verdiene mein Geld damit oder ich mache das hauptberuflich im Vordergrund, sondern mein Anliegen oder mein Gedanke war eigentlich, geil, wenn ich irgendwo Workshops nehme, ich muss vielleicht nicht selber immer dann nach Düsseldorf oder auch nach Paris fahren, sondern ich kann die Leute hierher holen. Das heißt, ich spare mir das Geld, das ich ja auch erstmal erarbeiten muss, um da hinzufahren und kriege dann eventuell den Workshop auch noch umsonst, wenn es gut läuft, ja. Und finde dann vielleicht Leute auch noch dadurch, die auch Bock darauf haben oder so. Und dann kann ich das Gelernte weitergeben, wenn ich es denn dann endlich mal also kann oder gewisse Sachen kann. Dann kann ich es auch unterrichten, weil wenn ich unterrichte, dann kann ich es ja auch üben. Weißt du? Also dann übe ich ja die ganze Zeit und werde ja auch besser dadurch. So, und natürlich ist es dann auch was anderes, wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt halt üben und dann bist du alleine und dann, ach, keine Ahnung, draußen ist scheiß Wetter und ich habe heute keinen Bock oder ich bin so fertig. Nee, ich bleib doch mal zu Hause. Aber wenn ich von 17 bis 19 Uhr Kurs habe, dann muss ich hingehen. Mhm. Ja, so, und dann war es auch am Anfang, keine Ahnung, war teilweise die Bezahlung, also kannst du vergessen, da kannst du, habe ich wahrscheinlich mehr reingesteckt, als ich irgendwie verdient habe. Aber das war, wie gesagt, am Anfang zweitrangig. Aber ich hatte diesen Termin. Ich muss jetzt um 17 Uhr da sein und die Kids warten auf dich. So, dann muss ich halt meinen Arsch bewegen und muss dahin. Und kann und habe dann noch geübt sozusagen. Also habe es einmal weitergegeben, was ich vorher gelernt habe. Und habe halt noch selber für mich geübt. Weil, wie gesagt, wenn du die Bewegung halt irgendwie 100.000 Mal machen musst, weil du musst es ja den Kindern beibringen, dann wirst du halt selber auch noch besser dabei. Das war so der Gedanke am Anfang. Ja.
Geil. Der nächste Meilenstein, sage ich mal, den ich auf der Homepage finden konnte, war die Gründung vom Verein zur Förderung der urbanen Tanz- und Hip-Hop-Kultur im Jahr 2011. Also also ein bisschen mehr als 10 Jahre, die da vergangen sind, quasi seit der Gründung der Tanzschule bis zur Gründung des Vereins. Und das Besondere daran ist, dass ihr damit ermöglicht habt, eine IHK-zertifizierte Tanzqualifikation quasi aus dem Boden zu stampfen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Genau.
Warum gab es da das Bedürfnis, das zu machen? Also warum konnte man es nicht einfach so weiterlaufen lassen wie davor? Warum gab es dann diesen nächsten Schritt mit dem Verein und mit dem IHK-Ding?
Okay, ich habe halt gemerkt, also als ich das gemacht habe, ich habe einen sehr hohen Anspruch generell. Also ich glaube, es ist einfach mein Charakter, so dass ich, egal was ich mache oder wo ich irgendwas anfange, dass ich einen sehr hohen Anspruch habe. Und im Hip-Hop ist es einfach so, dass im Prinzip jeder kann rausgehen und kann sagen, ich unterrichte jetzt halt Hip-Hop, ich unterrichte jetzt House, ich unterrichte Break. Es gibt halt irgendwie nichts Offizielles oder auch nichts, wo du eine Prüfung ablegen musst oder so, was ja eigentlich auch geil ist, was ja eigentlich auch genau das ist, wegen dem ich das am Anfang so geil fand. Genau. Aber wenn du dann halt nicht, also einmal natürlich davon auch lebst, aber dann halt auch irgendwie Jobs machst und halt jedes Mal diskutieren musst mit den Teilnehmern, das ist aber, was du da irgendwie vorher gemacht hast, 5 Jahre, ist nicht Hip-Hop. Das, was ich mache, glaub mir, das ist Hip-Hop und jetzt mach doch einfach mal und jetzt hör doch einfach mal die Musik und jetzt lass dich doch einfach mal drauf ein. Das ist halt super nervig, wenn du jedes Mal dann irgendwie Leute aus einer Tanzschule hast, die dann erzählen, ja, aber das ist doch kein Hip-Hop und da muss man doch Choreografie machen und das muss man doch so machen. Dann sagst du, nein, ja, das, ich weiß nicht, in welcher Tanzschule du warst und es interessiert mich auch nicht, aber das ist kein Hip-Hop, was du da gemacht hast, was du mir bis jetzt gezeigt hast oder hier vormachst oder du sagst, du kannst die Bewegung nicht, die ich gerade mache, aber du hast schon 5 Jahre Hip-Hop gemacht. Und das fand ich so nervig, weil das wirklich so tagtägliches Brot war. Und wenn ich 3 Kurse oder 4 Kurse am Tag gebe und habe jedes Mal diese Diskussion, dann habe ich einfach gedacht, es kann nicht sein. Also ich meine, so ein gewisses Niveau muss eigentlich schon da sein, wenn jemand das unterrichtet. Auch zur Qualitätssicherung, weil du willst ja, dass die Szene besser wird, du willst ja was bewegen, du willst ja, dass, keine Ahnung, auch mal welche aus Deutschland oder auch für speziell aus Frankfurt vielleicht irgendwie bei irgendwelchen Veranstaltungen dabei sind. Ja, und ja, auch gut sind oder dass die Leute dann sagen so, oh geil, guck mal, aus Frankfurt, das ist ja auch eine Tanzszene oder so. Allein schon aus diesem Grund ist es super wichtig, dass nicht einfach jeder rausgeht und irgendwie unterrichtet. Die können ja alle machen, aber dann sollen sie bitte sagen, weiß ich nicht, das ist Showtanz. Aber nicht irgendwie, das ist Hip-Hop, weil das halt einfach nicht Hip-Hop ist. So, Hip-Hop hat ja auch eine Geschichte und vielleicht haben sich die Schritte irgendwie entwickelt und da gibt es Geschichten dazu, da gibt es Erklärungen dazu. Du musst mir nicht sagen, wie dieser Schritt heißt. Natürlich ist geil, wenn du irgendwie, wenn du zum Beispiel Storm fragst oder so, der kann dir wirklich sagen, wie die Schritte heißen, der kann dir die Geschichte dazu erzählen, wieso hat sich dieser Schritt so entwickelt, wer hat den entwickelt, wieso, weshalb, warum. Das ist mega geil, das musst du nicht unbedingt alles wissen, aber du solltest schon so eine gewisse Vorstellung davon haben, was du da eigentlich den Kids erzählst oder woher das Ganze kommt. Ja. Wenn du das halt nicht kannst und einfach nur irgendwie so Choreografie, einfach so Schritte nach Schritten und dann ist gerade irgendwie, was weiß ich, mir fällt jetzt nichts ein, irgendwas gerade wieder in oder sowas, dann ist Techno wieder in, dann nimmst du noch, oder Jumpstyle, dann nimmst du noch einen Jumpstyle-Schritt da mit rein und dann, weißt du, das verwässert so. Das ist ja überhaupt nicht mehr so, wie es sein sollte oder so da, wo es herkommt. Also es stimmt halt einfach nicht mehr. Und du machst es dann einfach nur, damit du halt deinen Kurs voll hast, so in der Tanzschule, was ich auch wieder verstehen kann, aber dann nenn es bitte anders. Und das war einfach so dieses, das nervt einfach so. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diese Diskussion. Ich habe auch keinen Bock mehr auf dieses, wieso müssen wir jetzt Funkmusik hören und Funk ist doch einfach scheiße, Locking ist doch Dreck. Wieso denn? Ja, aber das ist einfach so ein Entwicklungsschritt in dieser urbanen Tanzkultur. Das gehört dazu. Du musst ja nicht Locking tanzen, aber du musst die Basics wissen. Und dann kannst du sagen, nee, mir gefällt aber Hip-Hop besser, mir gefällt Break besser. Aber du kannst halt nicht sagen, so nee, du übergehst es total und es ist alles Bullshit oder so. Und das hatte ich halt so viel, dann hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und das war eigentlich so der Gedanke, irgendwas zu schaffen, irgendeine so eine Grundlage zu schaffen, die man vielleicht durchlaufen sollte, damit man unterrichten kann oder damit man Ahnung hat und dann sagen kann, gut, ich will auch unterrichten und dann habe ich aber eine gewisse Qualität, kann unterrichten. So, das war die eine Sache. Und beim Verein war es einfach die, also zur Qualifizierung, und beim Verein war es einfach so diese Sache, ich wollte Projekte machen. Ich wollte Projekte mit Kindern und Jugendlichen machen. Ich wollte nicht auf Jugendhäuser angewiesen sein, die dann das Geld geben, die dann auch meistens nicht viel Geld haben, die dir dann natürlich auch Vorschriften machen wieder, beziehungsweise noch nicht mal vielleicht das Jugendhaus, aber halt der Träger dann. Und dann darfst du das nicht machen und dann musst du das begründen. Und dann habe ich gedacht, gut, ich will eigene Projekte entwerfen und ich bin kreativ, ich habe super viele Ideen. Und dann hat es hier nicht gepasst, dann hat es da nicht gepasst. Und dann habe ich gedacht, okay, ich will das selber machen. Ich will einfach Projekte machen. Ich will die Möglichkeit haben, so meine Kreativität auszuleben und einfach auch mehr Angebot zu schaffen, weil du zu diesem Zeitpunkt gab es halt immer noch nicht wirklich viel. Ja, da gab es dann mal schon in den Jugendhäusern so Kurse, was es zu meiner Zeit nicht gab, aber halt auch gar nichts sonst. Also nicht wirklich Veranstaltungen wie Workshops oder Battles. Jein im Break-Bereich. Dann hatte eine andere Tanzschule angefangen mit Battles, aber die waren wirklich qualitativ nicht gut. Und ich wollte es auch am Anfang zum Beispiel gar nicht machen mit Battles, weil ich gesagt habe, nee, das haben die anderen ja schon gemacht. Die Fatma, die damals hier sehr aktiv war, die ich dann kennengelernt habe, die hat mich überredet, das zu machen, weil sie gesagt hat, komm, wenn es qualitativ nicht gut ist, was jemand anders schon hier macht, dann müssen wir es machen. Und ich habe halt gesagt, es macht aber schon jemand anders. Und ich mag das eigentlich nicht, jemand anderen da reinzufuschen, auch wenn er das schlecht macht. Das eigentlich, da bin ich total, extrem eingestellt. Wenn das schon jemand macht, dann soll er das machen, aber ich möchte da nicht reingrätschen. So. Sie hat mich dann überredet. Im Endeffekt war es auch gut, weil, wie gesagt, ich fand es halt qualitativ auch nicht gut. Und ich war halt der Meinung, ja, wir können es auf jeden Fall besser machen. Und wir haben es ja auch dann gemacht. Und so hat es angefangen. Das war damals in Kooperation mit einem Jugendhaus, auch mit dem Jugendhaus am Bügel wieder. Mhm. Und dann aber die Idee, wir wollen unsere eigenen Projekte machen. Wir haben einfach so viele Ideen, das kriegen wir nicht unter mit Jugendhäusern, die, wenn wir Glück haben, eine Leitung haben, die Bock darauf haben. Also wir müssen einen Verein gründen, weil nur als Verein können wir selber Projekte konzipieren und können auch dafür die Gelder akquirieren. Ja. Und dann haben wir uns halt die Vereinsgründung gemacht. Was ein bisschen kompliziert war so am Anfang. Also wir sind auch dreimal abgelehnt worden. Und ich glaube, beim dritten Mal oder beim vierten Mal, das weiß ich nicht mehr ganz genau, hat es geklappt. Immer aus formalen Gründen, weil es ist jetzt nicht mega krass schwierig, aber es ist auch nicht mega krass einfach. Also muss halt schon viele Sachen beachten. Und deutsche Bürokratie, wenn du dann halt irgendwie nur einen Satz falsch formulierst oder so, dann musst du halt wieder von Anfang anfangen.
Ja. Krass. Spannende Geschichte auf jeden Fall. Kannst du mir ein paar Beispiele nennen? Also du hast jetzt öfter mal irgendwie Qualität gedroppt als Stichwort. Jetzt zum Beispiel auch in Bezug auf die Battles. Was hast du gesehen, was du oder was ihr besser machen wolltet? Also
bei den Battles?
Ja, was jetzt die Qualität angeht, mhm. also was sind die Aspekte, wo die Stellschrauben sind, mhm. wo aus deiner Sicht halt noch viel Luft nach oben ist oder mhm. war, mhm. Wo du gesagt hast, okay, da muss man auf jeden Fall drehen, gerne am Beispiel mhm. von einem Battle oder auch ja. an anderen Beispielen.
Ja, also jetzt für das Battle-Beispiel war es zum Beispiel ganz einfach die Musik, die abgespielt wurde, dass auf Veranstaltungen, auf denen also wirklich also die urbane Tanzszene sich sozusagen trifft und Battles veranstaltet, ist halt kein Tanzschulwettbewerb. Und da laufen halt einfach keine Lieder, die du im Radio hörst. Heißt nicht, dass da niemals Lieder laufen, die du im Radio hörst. Oder du hörst auch Lieder, keine Ahnung, vielleicht Jay-Z oder sowas im Radio, was dann auch bei Battles gespielt wird. Aber es ist einfach schon eine ganz andere Art von Musik. Und viele DJs, die haben vielleicht dann auch früher mal getanzt und legen dann auf solchen Battles auf und wissen halt ganz genau, was für Beats sie spielen oder bauen dann auch selber Beats. Aber es ist jetzt kein irgendwie, weiß ich nicht, Rihanna-Song, den du im Radio hörst, der als Hip-Hop verkauft wird, der auf so einem Battle läuft. Nee, da gehen alle wieder nach Hause so. Allein das schon, so die Musik hat halt nicht gestimmt. Da mhm. liefen dann halt Charts. Mhm. Manchmal sogar, vielleicht manchmal Hip-Hop, ja, mhm. wie ich das so definieren würde, als Musik. Und dann denkst du, okay, oder House. Dann machen sie eine Kategorie House und spielen irgendwie Schranz. Nein, weißt du, also ja. allein das, das ging gar nicht. Oder dann werden Leute eingeladen, die in der Jury sitzen. Keine Ahnung, als House-Judge, die noch nie in ihrem Leben Haus getanzt haben oder so. Ja, oder vielleicht mal, weiß ich nicht, auf einem Workshop waren. Und ich weiß es dann, weil ich dann die Leute kenne oder weil sie auch aus Frankfurt sind oder so. Ich kann es ja alles verstehen. Du willst die Leute aus Frankfurt damit einbeziehen. Du hast vielleicht auch nicht viel Kohle oder mhm. so. Und hast dann auch kein Geld, jemanden aus dem Ausland zu holen, der Ahnung hat, der vielleicht auch davon lebt, weil deswegen hat er ja Ahnung, mhm. weil er sich damit beschäftigt, als jemand, der das nur nebenher macht. Aber dann mache ich es halt gar nicht. Also entweder ich mache es richtig oder ich mache es gar nicht. Und das waren zum Beispiel bei den Battles so Punkte, wo ich gesagt habe, so, nee. Also ich will einfach zeigen, wie man es richtig macht. Ja, also wie irgendwie, dass man auch nicht einfach, keine Ahnung, 10 Kategorien oder sowas auf einmal machen kann, sondern dann lieber nur 3, aber die gescheit. Und mit gescheiter Musik und mit einem gescheiten DJ, der weiß, wann er die Musik spielt und wann er aufhört und wenn der Nächste reinkommt, ob er wieder von vorne anfängt oder dass er nicht wieder von vorne anfängt, die Musik, und nicht einfach irgendwas spielt und halt auch gar nicht auf die Tänzer achtet, weil er nicht aus der Szene ist, weil er eigentlich, keine Ahnung, abends in einem Club auflegt oder bei einer Hochzeitsfeier, was ein total anderes Business ist. Ja? Und das wollte ich halt einfach, das waren bei den Battles so die Punkte. Und beim Unterricht, was ich eben schon gesagt habe, also einfach dieses kommen aus der Tanzschule zum Beispiel und machen einfach nur Choreografie die ganze Zeit. Das ist halt, ja, ich vergleiche es dann immer, so erkläre ich das den Kids auch immer oder den Schülern, ich vergleiche es immer mit einer Sprache, wenn du eine Sprache lernst. Du lernst ja auch nicht bei der Sprache einen Text auswendig. Machst du vielleicht mal am Anfang oder vielleicht kriegst du am Anfang einen Text vorgelesen und einfach nur so zum Üben versuchst du halt so ein bisschen den auch zu lesen oder auswendig daher zu sagen. Aber dann kannst du nur diesen Text. Und du kannst die einzelnen Wörter, aber du weißt eigentlich gar nicht, wie die einzelnen Wörter heißen, was die bedeuten. Ja, und setzt sie dann vielleicht irgendwie anders zusammen als in diesem Text. Aber du kannst nur das, was in diesem Text steht und nichts anderes. Und du weißt, wie gesagt, nicht, was die Wörter bedeuten, wie du sie sonst noch einsetzen kannst. Aber wenn du die Wörter, wenn du die Grammatik lernst und die Technik, ja, also die, Entschuldigung, die Vokabeln und die Grammatik, also die Technik und die Schritte sozusagen übersetzt ins Tanzen, dann kannst du sie ja zusammensetzen, wie du willst. Mhm. Ne? Weil du hast die Technik, du weißt also, wie du jedes Wort an das andere reißt, wo du vielleicht ein Wort auslassen kannst, wie du die Endungen setzt, wie du konjugierst und so weiter. Und dann kannst du eine ganz neue Geschichte erzählen, dann kannst du 100 Geschichten erzählen. Du musst nicht auf diese eine zurückgreifen.
Und dann ist man wieder frei.
Ja, genau. Und diese eine ist halt einfach nur die Choreografie, die du in der Tanzschule vorgegeben bekommen hast. Da kannst du natürlich auch nur das erzählen, weil du ja keine Ahnung hast von den Basics, von der Technik. So, ja.
Krass.
Und das hat mich immer so, das hat mich immer so mega genervt und das halt auch immer, ja, auch pädagogisch teilweise. Also ich halte es halt schon irgendwie für fragwürdig, wenn einer, der selber so aus dem Jugendhaus kommt und dann halt irgendwann 18 oder 19 ist, oder vielleicht manchmal auch sogar noch jünger, dann halt auf einmal irgendwie die Gruppe unterrichten soll, weil halt kein Geld da ist für jemand Außenstehenden, mhm. der es halt vielleicht beruflich macht. in einem gewissen Rahmen ist das auch okay. Aber I'm sorry, dann passieren halt irgendwie Sachen, dass der, du kannst halt nicht mit den Leuten dann mit der Gruppe reden, als ob es deine Homies sind. Also es muss halt, trotz dessen, dass natürlich im Hip-Hop alles ganz anders ist und viel freier und freundschaftlicher als irgendwo in der Ballettklasse, ist ja ganz klar, geht es halt nicht, dass man so auf einer Ebene ist und so, yo man, was geht? Und dann, ey du Arsch oder sowas, dann auf einmal zu einem Kind sagt oder so. Also so die pädagogische Richtung, das habe ich halt auch voll oft mitbekommen, dass sie sich dann einmal nicht durchsetzen können, weil sie teilweise aus der Gruppe selber so rausgekommen sind, als derjenige, der dann engagiert wurde, verpflichtet wurde, da zu unterrichten. Mhm. Und dass sie auch einfach noch gar nicht das Standing haben, weil sie ja selber erst 17 sind oder so. Und die sie unterrichten, sind 15. Meiner Meinung nach ist es halt pädagogisch auch nicht so sinnvoll. Wie gesagt, in einem gewissen Rahmen ist das alles okay. Aber wenn es die Jugendhäuser halt machen, was sie ganz oft machen, so um Geld zu sparen, finde ich das nicht so cool, weil du stellst ja auch nicht irgendwie einen an, bloß weil er ganz gut mit Kids kann, so als Pädagogen oder als Lehrer. Ist halt nicht so in Ordnung.
Was wäre dann der daraus resultierende Anspruch an so eine Tanzausbildung, so wie du dir sie wünschen würdest?
Also wir hatten in dieser Tanzqualifizierung auch einen ganz großen pädagogischen Anteil. Mhm. Also dass du halt auch lernst, die Didaktik, wie du unterrichtest, wie du mit Kindern oder überhaupt mit Teilnehmern umzugehen hast und so weiter. Die mussten ja auch hospitieren, also die Teilnehmer mussten ja auch ein Jahr lang hospitieren. Ich glaube, es waren, ich kann es dir gar nicht mehr sagen, aber es war schon relativ viel, vielleicht so 15 Stunden die Woche oder so, was echt viel war. Mhm. So in der Realität, auch wenn sie es eigentlich nicht so viel anhört, damit sie das einfach lernen, damit du es auch einfach anwenden kannst. Ja. Und das fand ich halt, also das war zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, da ist immer noch, bei Battles sieht es ein bisschen anders aus, aber bei so Sachen, bei Unterrichten finde ich es immer noch mega Luft nach oben. Da müsste halt auch einfach, ja, ich meine gut, im sozialen Bereich, weil das, was ich anbiete oder so in der Hip-Hop-Szene, bist du eigentlich immer so im sozialen Bereich. Also es geht nicht wirklich um die Tanzrichtung, den Sport an sich, wie das im Fußball ist. Ne? Das ist auch so über diese sportliche Schiene, Hochleistungssport gefördert wird, sondern es ist immer diese soziale Ecke. Benachteiligte Kinder im Jugendhaus sollen jetzt von der Straße geholt werden und Hip-Hop tanzen oder breaken oder sowas. Und da ist halt nicht viel Geld da. Und deswegen, da müsste halt viel mehr Geld eigentlich reingeschossen werden, damit einfach qualifizierte Leute da auch unterrichten können. Genau dasselbe an Schulen mit AGs oder sowas. Also es gibt ja zum Beispiel im klassischen Bereich gibt es ja so ein, oder im modernen Tanzbereich, im zeitgenössischen gibt es ja so ein Programm Tanz an Schulen, das gefördert wird, dass du halt an Schulen Tanz unterrichtest, aber klassischen Tanz halt, zeitgenössischen Tanz. Sowas müsste es halt auch für den urbanen Tanzbereich zum Beispiel geben. Ja, dass einfach das so ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben wird und damit auch qualitativ anders aufgestellt ist, weil halt einfach die Leute, die das unterrichten, also wenn ich jetzt zeitgenössischen Tanz unterrichte, kann ich ja nicht einfach sagen, ich unterrichte jetzt zeitgenössischen Tanz, sondern ich habe ja eine gewisse Ausbildung durchlaufen, die natürlich dann auch, wenn ich unterrichte, eine pädagogische Seite hat und eine fachliche Seite, dass ich dann an der Schule gelernt habe und da irgendwie einen Abschluss gemacht habe. So in der Art habe ich mir das dann halt auch vorgestellt für den Bereich Hip-Hop. Wobei, nochmal, ich will es nicht so krass reglementieren. Ich bin auch, ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll, dass Breakdance jetzt olympisch geworden ist. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Aber auf jeden Fall denke ich, so eine gewisse...
Warum? Also meinst du, weil du denkst, entweder alle oder keins?
Nee, also nicht stilspezifisch, dass ich sage, wieso Break und wieso jetzt nicht House oder so. Ich weiß, das ist halt so, ich finde es voll schwierig, so, auf der einen Seite willst du ja, dass es anerkannt wird und willst es auf eine andere Stufe heben, also kommerziell wird es sozusagen. Auf der anderen Seite, ja, ich weiß nicht.
Dann kommen wieder die Regeln dazu und dann muss es bewertet werden in olympischen Competitions. Und
ja, ja, dann kommt halt auch irgendwie zu viel, ich weiß nicht, ob es Druck ist, keine Ahnung, aber Also irgendwie, ich habe noch nicht so drüber nachgeguckt, aber als ich es jetzt halt gehört habe, dass Breaken olympisch wird und es war ja schon länger irgendwie im Gespräch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf der einen Seite geil, auf der anderen Seite, ja, es wird dann, wie du sagst, es wird dann halt so bewertet und dann, keine Ahnung, schicken alle ihre Kinder in die Tanzschule, weil sie wollen, dass er dann Olympiasieger wird oder so. Also es kriegt dann wieder so einen Leistungstouch. Wobei die Leute immer, also wenn sie irgendwie mich sehen oder dann auch teilweise, wie ich dann die Kids trieze, schon immer sagen so, ich habe zu viel Leistungsanspruch teilweise. Mhm. Ich weiß nicht, ich bin, glaube ich, so ein bisschen ambivalenter. Ich habe schon einen Leistungsanspruch und ich will die Kids oder die Teilnehmer auch immer zum Äußersten treiben, aber nicht, damit sie irgendwo gewinnen oder nicht, damit sie Preise abräumen, sondern einfach nur so, damit sie über sich hinauswachsen. Und wenn ich Talente sehe und ich sehe, dass Leute ihr Talent verschwenden, weil, keine Ahnung, hat irgendwie so dieses Format, dieses System da ist, ja, ich muss was Gescheites lernen. Oder meine Eltern haben gesagt, so, ja, was willst du mit diesem Hip-Hop-Kack rumgehüpfe da? Mhm. Ich soll was Gescheites machen. Dann denke ich halt immer, ja, aber deine Eltern verdienen Geld mit, keine Ahnung, vielleicht ist deine Mama Ärztin und dein Papa ist irgendwie Kfz-Mechaniker, aber die gehen doch auch ins Kino, die gehen doch vielleicht auch ins Theater, die gehen zum Konzert, die hören im Radio Musik, die finden vielleicht, keine Ahnung, 50 Cent geil oder sowas. Das sind ja auch alles Leute, die unkonventionelle Sachen oder künstlerische Sachen gemacht haben. Also wenn die jetzt alle nicht mehr wären, also wie jemand, der auch tanzt, dann kannst du das ja nicht mehr anschauen oder anhören oder sowas. Weißt du, wie arm wäre dann die Welt? Also wieso sagen deine Eltern das? Oder wieso denken die Menschen so? Also ich will einfach dieses System irgendwie, da bin ich nicht so konform, das will ich so aufbrechen. Also wenn du verdammt nochmal so viel Talent hast künstlerisch, und die meisten haben ja dann nicht nur Talent fürs Tanzen, sondern die sind ja dann allgemein sehr musikalisch zum Beispiel begabt. Es gibt so viele Sachen, so viele Nischen, wo du damit reinkommst. Wieso musst du denn jetzt BWL studieren? Nur weil, wie gesagt, ich kann es verstehen, die Eltern wollen ja dann auch, dass man einigermaßen auf der sicheren Seite ist und nicht irgendwie die ganze Zeit hustlen muss. Und das Kind merkt ja dann auch irgendwann so, ja, okay, wenn ich halt irgendwie da den Job in der Bank habe, so neben meinem Studium vielleicht, oder der Jugendliche, dann verdiene ich halt gut Kohle. Und wenn ich halt hier so ein bisschen mal da tanze, kriege ich halt nichts oder werde nicht richtig bezahlt oder so. Also mache ich doch den seriösen Job. Aber das geht mir so ein bisschen gegen den Strich.
Fühle ich. Also, fühle ich. Wenn, angenommen, ich würde mir jetzt in den Kopf setzen, okay, ich will unbedingt tanzen lernen oder ich will sogar Tanzlehrer werden, könnte ich das dann machen? Könnte ich dann zu dir kommen und sagen, hier, hilf mir aus? Könntest du mir quasi kurz erklären, was mich da erwarten könnte oder wie ich das angehen könnte?
Also das Ding ist, dass wir diese Tanzqualifizierung ja im Moment gar nicht mehr anbieten. Gibt es verschiedene Gründe, aber der Hauptgrund ist einfach die Finanzierung. Es ist super schwierig, weil, also das wurde damals mit Mitteln finanziert, die eigentlich überhaupt nichts damit zu tun haben. Also so arbeitsbeschaffungsmaßnahmenmäßig, zweiter Bildungsweg. Auch wieder auf diese soziale Schiene. Und es hätte die Möglichkeit eigentlich schon mehrfach gegeben, das wieder zu finanzieren. Aber immer mit Mitteln, wo ich das, was ich erreichen will. Und da bin ich schon so ein bisschen, ich will nicht sagen leistungsorientiert, aber qualitätsorientiert. Also ich möchte das nicht unter dem Deckmantel irgendwie machen, ob es Inklusion ist oder ob es irgendwelche anderen sozialen Themen gerade sind, die Flüchtlingsproblematik oder irgendwas, wo es dann Gelder gibt. Ich möchte das nicht machen, wenn es eigentlich nicht dafür konzipiert ist, sondern eigentlich sollte die Qualifizierung dafür da sein, dass man so einen Grundstock hat, wenn man wirklich unterrichten will. Das hat auch nichts damit zu tun, wenn jemand irgendwie tanzen will, zum Beispiel Tänzer werden will, am Theater tanzen will, Tanztheater machen will, Battles machen will, als Judge gebucht werden will. Das ist was ganz anderes. Das geht wirklich ums Unterrichten. Ja, das ist wirklich qualifizierter Unterricht im urbanen Tanzbereich einigermaßen gewährleistet ist. So, dass die Leute wissen, ah, okay, der hat diese Qualifizierung gemacht von dem Verein. Da wissen wir, da kommt jemand Gutes, dem können wir die Gruppe anvertrauen. Oder wissen wir, wir haben jemand, der qualifiziert einfach ist, fachlich. So. Und das auf diese Schiene zu kriegen, ist mega schwierig zu finanzieren. Und dann noch mit dem Zusatz, ich möchte es nicht nur für Frankfurt machen, ich möchte es gern deutschlandweit machen. So, damals, es war aber finanziert mit Mitteln aus Frankfurt, also mit Frankfurter Geldern. Das heißt, da kann nicht einfach jemand aus Berlin kommen und kann sagen, er möchte teilnehmen, weil das kostet ja, dieser Platz kostet ja Geld. Wieso sollte die Stadt Frankfurt das halt finanzieren für jemanden, der aus Berlin kommt? In jedem Bundesland funktioniert das anders mit den Strukturen, mit den Systemen. Und da müsstest du dich reinarbeiten, da brauchst du Leute vor Ort und dann musst du ja auch wieder erstmal jemanden finden, der überhaupt Bock hat, sich vielleicht mit der Frankfurter Organisation, die hierfür zuständig ist, wieder zu verbinden. Und die haben alle viel zu tun und die haben alle stressige Jobs und die haben alle, sind alle unterbesetzt. Wieso sollten die sich mehr Arbeit machen? Mhm. Ja? Und es ist einfach, das ist eigentlich echt eine Lebensaufgabe, so zu gucken, wo du Finanzierungen herkriegen kannst. Es ist halt echt kompliziert. Und krass. Daran hat es halt bisher eigentlich gehakt. Also wie gesagt, aus Frankfurter Mitteln hätten wir es schon mehrfach machen können, beziehungsweise immer gekoppelt mit Maßnahmen, Flüchtlingskrise, Inklusion-Thema, was halt gerade so am Markt gerade da ist für eine Problematik, wo es dann Geld dafür gibt. Aber das wollte ich nicht, weil ja, ich will mich halt irgendwie nicht verbiegen oder ja, irgendwie, weiß ich nicht, das nur machen, damit ich Gelder kriege. Mhm.
Wie ist dann zurzeit deine Energie oder deine Aufmerksamkeit, dein Fokus gesetzt? Ist es dann mehr irgendwie auf der Tanzschule oder wie kann ich mir so eine Miriam-Woche vielleicht vorstellen?
Also vor Corona war es eigentlich so, dass ich jeden Tag Kurse gegeben habe, also viel an Schulen, viele AGs, Nachmittagsbereich, viel Projektarbeit mit Kitas, mit Kindertagesstätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen. Auch anderen Vereinen, teilweise Tanzschulen und nebenher halt dann noch die Vereinsarbeit, das heißt gucken, auf welche Projekte haben wir Bock oder gibt es Ideen oder habe ich Ideen, welche Ausschreibungen gibt es, wo kann ich Finanzierung herkriegen, da anrufen, nachfragen, mit Leuten reden, Leute fragen, hast du noch eine Idee, wo ich was beantragen kann, wir würden gern das und das machen, kannst du mir raten, wo man sich irgendwie hinwenden kann. Ja, einfach Geldgeber abklappern, das Projekt niederschreiben oder Projekte niederschreiben, einreichen, solche Sachen halt nebenher. Und es war aber die ganze Zeit schon so, dass ich das mehr in den Fokus nehmen will, weil ich glaube einfach, dass, also das Unterrichten, natürlich, das ist auch das, was mir im Moment das Geld bringt und ich muss ja auch meine Rechnung und so bezahlen, aber mein Ziel war eigentlich von Anfang an, wie ich ja am Anfang gesagt habe, ich war so fasziniert von diesem Tanzhaus NRW. Es war einfach so, boah, krass. Und wie die Szene den Takao unterstützt haben, dass sie mit Geldern oder einfach, dass die die Räumlichkeiten nutzen können und mit Know-how und Netzwerken und so weiter. Und sowas aufzubauen, auch für Frankfurt, weil am Anfang haben mir alle meine Bekannten und Freunde gesagt, bist du bescheuert, Frankfurt ist keine Tänzerstadt, mach das doch nicht, vergeude da nicht deine Energie, mach dein Studium und in Frankfurt, das ist eine Finanzstadt hier, das wirst du nie hinkriegen, dass für sowas auch Geld fließt oder dass du hier irgendwie Leute für begeisterst. Und ich habe gesagt, nee, ich will das machen und wenn ich halt was will, dann bin ich auch ziemlich hartnäckig und blende auch so alles andere aus. So, und ich merke halt auch einfach, jetzt ist es auf jeden Fall so weit, dass es genügend Leute gibt, die in den einzelnen Stilrichtungen im urbanen Tanz, also ob es jetzt Voguing ist oder Wacking oder Hip-Hop oder House und so weiter, so viel Know-how haben und auch so in der Szene drin sind, dass die viel besser eigentlich das weitergeben können und unterrichten können. Ja. Und also unterrichten würde ich noch nicht sagen. Ich halte mich immer noch für eine derjenigen, die wirklich am besten unterrichtet. Aber ich kann die Kids oder die Teilnehmer nur bis zu einem gewissen Punkt bringen und dann müssten sie eigentlich andere Leute als Vorbilder haben. Einmal, weil ich glaube, ich einfach dann auch zu alt bin. Ich bin zum Beispiel nicht mehr aktiv bei den ganzen Veranstaltungen dabei. Früher war ich auf jedem Battle und überall und keine Ahnung, auf jedem Workshop, das mache ich einfach nicht mehr. Da habe ich auch im Moment andere Prioritäten und irgendwann, keine Ahnung, wenn halt nur noch 15-Jährige irgendwo rumflitzen, dann hast du halt auch keinen Bock mehr. Also irgendwie keine Ahnung. Und ja, und es gibt aber genügend Leute, die das machen und die, finde ich, sind dann auch einfach, ich will nicht sagen mehr real, aber die sind halt einfach dann die Vorbilder, weil die kennt man. Mhm. Weil was will man dann irgendwie, wenn man jetzt gut als, keine Ahnung, 6- oder 7-, 8-jähriges Kind, die sind dann noch nicht, die nehmen auch mit mir Vorlieb. Aber wenn ich dann irgendwann mal 15 bin und habe halt schon so ein bisschen Ahnung und war auf dem Battle und da und sehe die Leute dann halt auch tanzen, boah, geil, und bei der will ich lernen oder bei dem will ich gerne Kurs nehmen. Und dann kommt irgendwie die Miriam, ja, und gibt halt diesen Kurs, ja, wieso soll ich zu der gehen? Ich habe die ja noch nie tanzen sehen. Und das ist halt auch so ein Manko von mir. Ich hasse Aufmerksamkeit. Ich hasse es, auf der Bühne zu stehen. Das geht gar nicht für mich. Also ich, nee. Also ich habe auch, wenn ich mal irgendwo gejudged habe, ich habe nie vorgetanzt. Das ist aber noch so ein anderes Thema. Ich finde es auch total lächerlich eigentlich, dass man sich da hinstellen muss und zeigen muss, was man können muss. Da kennst du irgendeinen anderen Bereich, wo man das machen muss. Wenn du irgendwo gebucht wirst, als, keine Ahnung, wenn du eine Rede halten sollst oder wenn du ein Unternehmen aufgebaut hast oder wenn du Leute irgendwo schulen sollst oder sowas, dass jemand dann sagt, ja, jetzt zeig mal. Das ist immer nur so im künstlerischen Bereich. Du kannst singen, oh geil, zeig mal. Mhm. Ja, also immer nur so in diesem Bereich und halt vor allem so im urbanen Tanz. Wenn du irgendwo Ballettkongresse hast, keine Ahnung, Salsa, irgendwas, dann sagst du zu den Leuten auch nicht, jetzt zeig mal, was du kannst. Also du sitzt, die sitzen in der Jury und es hat ja einen Grund, dass die da sitzen, weil die ein Standing haben. So, da muss ich nicht irgendwie noch zeigen, was ich kann. Also finde ich total bescheuert. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber jetzt habe ich den roten Faden verloren.
Ja, wir waren gerade irgendwie bei dem ganzen bei der ganzen Tanzschul-Thematik.
Genau, richtig, dass ich gesagt habe, also ich will das irgendwann nicht mehr machen, weil ich halt einfach denke, ich bin zu weit weg von der Szene. Mhm. Und ich möchte Leute unterstützen, beziehungsweise möchte auch für meinen Anspruch, dass es einfach, dass Frankfurt einen Namen hat und dass Frankfurt ja eine Szene hat, wo auch wirklich qualitativ gute Leute unterrichten, damit die Qualität weiter hochgeht. Weil wenn du jemanden hast, der Ahnung hat von der Materie und der dann Haus unterrichtet, weil er Plan hat, weil er an Workshops teilnimmt, weil er ins Ausland fährt, weil er sich kümmert, weil es seine Passion ist, so, dann kann ich die Leute da hinschicken und dann weiß ich, dass die Knowledge weiter geleitet bekommen, so. Und daraus entwickelt sich ja dann was, weißt du, die werden ja besser, so. Und die, vielleicht kann der die motivieren, dann auch irgendwo hinzufahren und, keine Ahnung, teilzunehmen und mit denen hinzufahren. Und das kann eine Person alleine gar nicht. Weil am Anfang war es so, es gab nichts. Mhm. Und jetzt gibt es aber was, ja. Auch natürlich ein großer Teil durch mich, aber auch durch andere. Und ja, jetzt möchte ich das lieber so vom Hintergrund irgendwie fördern und mich dann mehr so zurücknehmen und nicht mehr die ganze Zeit unterrichten, weil es ist halt auch super auslaugend. Also es nimmt sehr, sehr viel. Und ich möchte lieber so in den Hintergrund und möchte eigentlich dafür sorgen, dass Leute, die unterrichten oder die Veranstaltungen machen in diesem Bereich, die die Szene so weiterbringen und am Leben halten, dass die das machen können und ich sorge für die Finanzierung durch den Verein.
Geil.
Ja.
Da zwei Sachen.
So wie das Tanzhaus NRW.
Nice. Ja. Zwei Sachen möchte ich ansprechen, die da anknüpfen. Einmal so das Trainerteam, sag ich mal, was du auch irgendwie ausgebildet oder hast oder die mit dir zusammenarbeiten und dann quasi so deine Arbeitsweise mit der Dedication, die du da irgendwie reinhängst. Auf der Website sind ganz klar definierte Ziele, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und da, bevor wir zu den Tanzlehrerinnen und so gehen, wie wirst du wahrgenommen mit dieser Arbeitsweise oder mit diesem Anspruch in diesem Umfeld, weil ich irgendwie in so künstlerischem Umfeld auch schon halt ganz viele Hans Kuck in die Luft wahrgenommen haben, die alle irgendwie liebevoll sind, aber die vielleicht nicht so einen klaren Zug zum Ziel haben, den du mir offenkundig mitbringst. Wie bewegst du dich da? Ist das alles geschmeidig oder gibt es da mal, eckst du da manchmal an? Wie kann ich mir das vorstellen?
Meinst du innerhalb der Szene oder von außen betrachtet?
Innerhalb.
Innerhalb der Szene, ja. Das ist ein guter Punkt. Ich bin halt auch vom Charakter her ein sehr ehrlicher Mensch und wenn mich jemand nach meiner Meinung fragt, dann sage ich sie auch. Also ich renne jetzt nicht rum und sage irgendwie, du siehst scheiße aus in dem Kleid oder so, aber wenn mich die Person fragt, dann sage ich, sorry, steht dir nicht. Du hast mich gefragt. Und so ist es halt in der Szene auch. Und ja, damit, ich glaube nicht nur in der Szene, sondern allgemein ist es einfach schwierig, wenn man sehr ehrlich ist und die Wahrheit sagt. Das wollen halt viele Leute nicht hören. Es ist halt einfach, es ist einfacher, es ist komfortabler, wenn du halt irgendwie mit allen gut kannst und immer mit allen gut bist und Smalltalk betreibst. Und da bin ich halt nicht so der Typ für. Ich tanze halt auch nicht so auf vielen Hochzeiten. Also ich mag das nicht, so Smalltalk und mich überall sehen zu lassen und mit jedem gut zu sein. Ist nicht so mein Ding. Und deswegen ecke ich eigentlich immer an, sehr oft an. Und ich lasse mich halt nicht davon beeinflussen. Also ehrlich gesagt ist es mir eigentlich, oder gut, eigentlich ist dann blöd, weil dann sagt es ja schon wieder, dass es mir nicht egal ist. Aber ich versuche, dass es mir egal ist. Ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich mir zum Ziel gesetzt habe oder die ich erreichen will. Und du kannst ja andere Leute nicht beeinflussen, weißt du? Also ich meine, die machen sowieso, was sie wollen. So. Und wenn sie, ich kann sie auch nicht ändern. Also dann sollen sie halt ihr Ding machen und... weiß ich nicht. Ich bin halt der Meinung, wenn ich so gerade meinen Weg gehe oder das, was ich mir vorgenommen habe, wenn ich da genug Energie reinstecke und es wirklich will, dann erreiche ich es halt auch. Und vielleicht muss ich dann halt wegen ein oder zwei Personen, muss ich halt vielleicht mal rechts abbiegen oder links abbiegen oder muss halt kurz stehen bleiben, um zu warten. Bis jetzt hat sich aber eigentlich immer gezeigt, dass das alles so kurzfristige Sachen waren, weil es halt die meisten Leute nicht wirklich aus Passion machen, sondern aus Fame machen es ganz viele. Mhm. Also ich muss sagen, dass gerade, I'm sorry, aber ist so Männer, das wirklich sehr, sehr viel aus Fame machen, dass sie halt so der coole Typ und im Mittelpunkt und so weiter stehen. Und ich arbeite auch wirklich deswegen lieber mit Frauen zusammen. Also gerade auch in diesem Bereich, weil ich einfach, ich habe die Erfahrung gemacht, vielleicht, es gibt natürlich auch andere, dass die nicht so ein Trara um ihre Person machen. Also da steht halt meistens wirklich so das Ziel im Vordergrund und nicht die Person selber. Ja. Und ich, bei mir ist es auf jeden Fall auch so. Ich mag das, wie gesagt, ja gar nicht im Mittelpunkt zu stehen. Ja gut, ich nehme es zur Kenntnis und natürlich ärgere ich mich auch. Ich ärgere mich dann richtig und ich habe dann auch, keine Ahnung, natürlich kriege ich schlechte Laune und manchmal ist es dann auch so, dann habe ich vielleicht jahrelang auf etwas hingearbeitet und dann ist mir ein anderer zuvorgekommen oder durch einen blöden Zufall und natürlich kriege ich Kopfschmerzen so. Aber es ist einfach nicht in meiner Natur aufzuhören. Ich mache halt weiter. Irgendwann klappt es. Vielleicht klappt es auf einem anderen Weg. Vielleicht klappt es dann doch noch. I don't know. Ich mache halt einfach weiter, weil ich immer noch diese Vision habe und weil es meiner Meinung nach immer noch keinen gibt, der das ja, erreichen kann. Fertig, aus. Der da so viel Herzblut oder auch Energie reinsteckt, um das zu erreichen.
Geil.
Genau.
Ja. So, jetzt gehen wir zu den Tanzlehrerinnen. Mhm. Sind die dann, können die dann vielleicht Sachen machen, die du nicht so gerne machst? Also ergänzen die dich quasi? Wie sind die zu dir gekommen? Kannst du da ein paar Namen nennen? Wie kann ich die einordnen?
Okay.
Also erklär mir mal ein bisschen, wer da noch so rumschwebt in dem Universe.
Okay, also im Verein sind mittlerweile auch mehrere Leute, also nicht nur die Gründungsmitglieder, weil eigentlich alle Gründungsmitglieder nicht mehr wirklich was im tänzerischen Bereich machen, beziehungsweise sie waren auch nicht alle aus dem tänzerischen Bereich und das sind fast ausschließlich, auch ein paar andere, aber fast ausschließlich ehemalige Schüler und Schülerinnen von mir, unter anderem zum Beispiel die Déjà-vu-Crew, die hoffentlich in Frankfurt so einigermaßen bekannt sind in der Szene, eventuell auch ein bisschen außerhalb, also zum Beispiel die Lulia, die Messi, die Bana, die Lucy, die Jamma, die Niki, die jetzt keine Schülerin von mir ist, im Gegensatz zu den anderen. Und ja, die habe ich einfach, als sie noch relativ jung waren, habe ich die in die Gruppe Déjà-vu sozusagen zusammengewürfelt. Also ich habe mir immer die Besten so von allen Kursen genommen und habe die ja in diese Crew so rein. Also da waren auch mal andere drin und da waren wieder welche draußen und dann ist die eine reingekommen und die andere raus. Also es ist so bunt gemischt. Eigentlich war Déjà-vu immer meine eigene Crew, ganz am Anfang, als ich angefangen habe, mit zwei anderen Mädels. Wir waren zu dritt und wir tanzen wollten und, wie ich schon erzählt habe, nichts gefunden haben und so weiter. Das war so meine eigene Crew. Und dann, wie gesagt, kam das Unterrichten und dass ich gemerkt habe, so, okay, Bühne ist sowieso nicht mein Ding, habe ich gar keinen Bock drauf und so, ist mir unangenehm. Und dann habe ich aber diese Déjà-vu-Gruppe, das war einfach so ein Traum. Und dann habe ich halt die Mädels so, habe ich die so, oh, komm, die nehmen wir dazu und dann nimmst du die dazu. Und dann habe ich die trainiert Dann sind wir auch zu Veranstaltungen gefahren, zu Battles und so weiter. Habe ich die mitmachen lassen, wo die auch noch ganz jung waren, damit die halt so die Scheu verlieren, weil ich halt so Scheu habe. Und dann habe ich gedacht, okay, gleich ins kalte Wasser. Dann, je jünger, desto besser, weil dann denkst du halt nicht so drüber nach. Ist einfach so. Und irgendwann habe ich denen das Zepter übergeben. Und die sind zum Beispiel im Verein dabei. Dann gibt es die jüngeren Schwester von denen. Das sind die Fiorinas Crew. Das sind auch drei. Die Selina, die Schwester von der Lulia. Dann die Lia, Schwester von Bana und Messi. Dann die Lua, die ist keine Schwester von denen, aber die war halt auch bei mir im Training. Dann sind noch die Johanna, die ist aber, glaube ich, nicht mehr so aktiv, auch eine ehemalige Schülerin, und eine von außerhalb, von Laurie's Dance, die Helena heißt sie, glaube ich. Die sind auch im Verein, unterrichten auch teilweise. Dann gibt es die Sina, mit der ich sehr, sehr viel im Moment mache, die auch Wacking sehr aktiv ist, auch hier in Frankfurt versucht, eine Szene aufzubauen, auch schon ein paar Mal Partys gemacht hat, Back to the Wack, so als kleine Werbeeinspielung. Dann gibt es den Nico, auch ein ehemaliger Schüler, der aber auch nicht so wirklich aktiv ist, der ist aber auch in Stuttgart, also er wohnt gar nicht mehr hier. Es gibt den Dario, der ist auch kein Schüler, aber der ist hier in der Break-Szene einigermaßen bekannt, ist aber leider jetzt nach Italien gezogen. Also es gibt noch mehr Leute, sorry an alle, die ich jetzt nicht erwähnt habe. So, und das ist so das Grundteam im Verein, die mich auch unterstützen, wobei ich halt sagen muss, ich würde mir noch mehr Unterstützung wünschen. Hoffentlich hören Sie jetzt auch alle den Podcast, aber das wissen Sie auch alle. Das Ding ist, die sind natürlich alle irgendwie hauptberuflich beschäftigt mit anderen Sachen oder Studium, haben Familie, auch teilweise Kinder, und dann ist es halt nicht so die Priorität wie bei mir, weil ich das hauptberuflich mache. Und dann hast du natürlich auch, ja, deine Prioritäten sind dann halt natürlich anders verteilt, wenn du einfach auch davon lebst und dass dein Baby ist. Also du das dir irgendwie mal irgendwann mal ausgedacht hast und es verwirklichen willst. Und deswegen ist es halt so, dass sie mich natürlich unterstützen, aber dass ich hoffe, dass da einfach in Zukunft noch bis sie mehr geht. So.
Geil. Also ich glaube, einige von denen habe ich auch in dem urbanen Tanztheater Brennglas-Effekt sehen können. Genau. Das war übrigens ein sehr nices Stück. Cool, nochmal Hut ab dafür. Dankeschön. Also ich habe es auf jeden Fall gefühlt, ja, hat mich mitgenommen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ah, genau, mit der Hilfe. Mhm. Wo hast du das Gefühl, ist so die größte Baustelle oder wo könnte man dir am meisten mithelfen? Wo ist der größte Berg oder wo hast du am wenigsten Ahnung? Also mit was könnte man dir am meisten helfen?
Mhm. Du meinst jetzt die Vereinsmitglieder oder so allgemein?
Ja, wenn jetzt jemand zuhört und der merkt, der ist Feuer und Flamme. Ja. Und das kann ja alles Mögliche sein. Das kann dann irgendwie Vereinssachen sein, das können Tanzschulensachen sein. Also hast du irgendwie auf dem Zettel was da oder irgendwas, eine Last, die du schon lange mit dir rumschleppst oder eine Baustelle, die nicht vorangeht?
Ja, also wie gesagt, das meiste stemme ich halt schon noch alleine, wobei natürlich die anderen sich bemühen und auch auf jeden Fall Hilfe in gewisse Richtung geben, aber andere Sachen kommen wiederum nicht voran. Zum Beispiel die Website. Also unsere Website von Urban Culture Support. Also wir haben ja einen sehr sperrigen Namen. Verein zur Förderung der urbanen Tanz- und Hip-Hop-Kultur. Den wir aber von Anfang an auch schon auf Englisch formuliert haben. Urban Culture Support, UCS. Mhm. Wir haben eine Website, aber da passiert halt nichts. Mhm. Und es ist einfach, ich kann halt nicht alles alleine machen. Ich könnte das sogar, da irgendwie so ein Template und das dann irgendwie einzustellen und so weiter. Aber ich habe einfach nicht die Zeit. Und bis jetzt hat sich halt noch niemand gefunden, der das zum Beispiel machen würde. Genau dasselbe gilt für die Dance in FFM Website. Mhm. Solche Sachen. Wir haben jetzt ein Vereinsmitglied, die Michelle, auch eine ehemalige Schülerin, die sich jetzt aktiv zum Beispiel um unsere Instagram UCS Seite kümmert, die dann immer postet und so weiter, weil ich habe die Dance in FFM Seite. Ich mache nebenher noch ein bisschen veganes Catering. Auch kurze Werbeeinspielung.
Wie heißt das?
We Love Cakes mit V. ich habe 3 Hunde, keine Ahnung. Ich habe einfach so viel zu tun, dass ich das nicht alles betreuen kann. Und ja, keine Ahnung, wer mit Instagram oder sowas aktiv ist oder Facebook, der weiß einfach, wie viel Arbeit das ist. Mhm. Wenn du dann halt 2 Accounts hast oder 3 Accounts, wo du jedes Mal da ein Video editieren musst und da die Fotos und dann hochladen und dann, das ist einfach sehr viel Arbeit. Und damit kommen wir nicht nach. Die Michelle macht jetzt die Instagram-Seite von UCS. Ja, aber wie gesagt, irgendwie da so Betreuung, Webseite mal aufbauen, so Shoutouts, so Videos, Trailer schneiden zum Beispiel. Ne? Wir wollen schon so lange einen Dance in FFM Trailer machen. Wir wollen schon so lange, jedes Mal wieder bei den Vereinssitzungen gibt es Ideen und wir können das machen und dann wollen wir das machen und wir wollten auch was zu Black Lives Matter machen, weil wir haben ja nun mal im Verein auch sehr viele schwarze Tänzer, Tänzerinnen und haben gesagt, da müssen wir unbedingt jetzt irgendwie auch was zu machen. Wir haben es immer noch nicht gemacht. Jetzt ist schon, ich will nicht sagen vorbei, aber weißt du, so die Aktualität. Wir schaffen es einfach nicht. Ja, also wenn sich da jemand meldet, super.
Sehr gut, ja. Sehr gut. Mit dem Blick auf die Uhr, wir sind auf jeden Fall sehr fortgeschritten.
Okay.
Ich würde mich schon mal bedanken an dieser Stelle.
Ja, danke eben.
Voll spannend. Ich merke richtig, dass das in dir brennt, also dass du voll mit Leidenschaft dabei bist. Auf jeden Fall alles gut. Ich hoffe, dass sich das noch weiterhin so prächtig entwickelt. Und genau, da würde ich an dieser Stelle auch die letzten Worte an dich angeben, vielleicht abgeben, vielleicht magst du noch jemanden grüßen oder was auch immer, was dir noch einfällt. Vielleicht hast du noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst.
Also erstmal danke an dich auf jeden Fall für das Interview. Dann grüße ich natürlich alle Vereinsmitglieder und sorry an die, die ich jetzt vergessen habe. Und ihr habt nicht das jetzt Denken, dass ich euch irgendwie gedisst habe, sondern ich habe einfach nur Fragen beantwortet und habt ja auch gesagt, ihr helft mir und so weiter. Aber ich wünsche mir noch mehr und das wisst ihr ja auch alle. Und ansonsten an alle, die interessiert sind im Bereich urbane Hip-Hop-Kultur, dass sie... Ja, keine Ahnung, einfach mal unsere Website besuchen, vielleicht bei Instagram einfach mal vorbeischauen. Wir haben ja nicht nur im Bereich Tanz Veranstaltungen, wir machen ja auch mittlerweile, versuchen wir auch Graffiti mit reinzunehmen, Spoken Word und solche Sachen. Haben jetzt auch aktuell wieder Projekte, die jetzt starten und einfach mal Kontakt aufnehmen und vielleicht auch bei Veranstaltungen zuschauen, vorbeikommen, mitmachen. Das würde mich freuen.
Gibt es schon ein Date, ein nächstes Date, ein nächstes Event, ein nächstes... Ding, was
also wir werden auf jeden Fall das Break Battle wieder Manhattan Cypher nächstes Frühjahr machen, wobei noch kein Termin feststeht. Mhm. Wir haben jetzt ein Projekt, das startet mit, das ist sozusagen ein einjähriges Projekt mit einer Gruppe aus Amsterdam, aus Den Haag, aus den Niederlanden, wo wir ein Tanztheater erarbeiten, aber da haben wir schon alle Plätze belegt. Mhm. Aber da werden wir dann auch das Tanztheater aufführen, also sehr wahrscheinlich dann auch wieder im Gallustheater, so wie das letzte Projekt. Wir haben jetzt in den Winterferien haben wir wieder ein Inklusions-Dance-Camp, das heißt, oder nicht nur Dance-Camp, allgemeines urbanes Hip-Hop-Camp, also wir gucken gerade, was wir damit reinbringen, aber Tanz auf jeden Fall, eventuell auch wieder Graffiti oder irgendwas in die Musikrichtung. Inklusions-Camp heißt, also bei uns sind alle Veranstaltungen inklusiv, aber beim Inklusions-Camp ist es nochmal so, dass wir wirklich auch Betreuer haben, die auf Leute, die vielleicht im Rollstuhl sitzen oder irgendeine Beeinträchtigung haben, dann nicht Rücksicht nehmen können, aber die halt da sind einfach für die Betreuung, ja, die sich dann halt auch wirklich darum kümmern und dann halt auch irgendwie im Unterricht dabei sein können zum Beispiel. Also da arbeiten wir mit dem CBF zusammen, genau, dass halt auch die Betreuung gewährleistet ist. Ja, deswegen nennen wir es Inklusionscamp und das ist jetzt wieder im Winter und da kann man sich dann auch für anmelden bald.
Sehr gut. Genau. Ich danke dir.
Danke
ebenfalls. Wir sind draußen. Tschüss.
Tschüss.